Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder mal Markus Schwemmle mit dem Go Beyond Podcast. Ich beginne hier mal eine zweite Serie. Der Podcast ist ja eigentlich für Menschen, die beginnend bei sich selbst die große Transformation, die um uns herum sowieso passiert, bewältigen wollen. Und neben dieser Serie, wo es sehr klar um Persönlichkeitsentwicklung geht und eigenes Growth Mindset, gibt es etliche Themen, die mir schon lange auf der Seele liegen und es gibt also viel zu besprechen, aber nicht alles auf einmal. Und ich fange heute hier eine neue Reihe an, die ich parallel zu anderen immer mal wieder bespielen werde, auch dann immer wieder mit Gästen. Und ich nenne diese Reihe die Future Series. Also alles, wenn es sich um Zukunftsgestaltung geht, dreht, was ist dann, das sind interessante Themen, über die wir mal reden sollten, über die wir uns austauschen sollten und Gedanken, die vielleicht helfen können oder uns besonders im Weg stehen bei der Weiterentwicklung. Und wenn dich das interessiert, habe ich heute ein spannendes Thema dabei. Ich höre das immer wieder bei meinen Kundenorganisationen und ich wollte einfach mal grundlegend über dieses Thema nachdenken. Viele meiner Kunden sagen, Achtung, Zitat, die Chinesen, die sind immer schneller. Ja, und wenn wir auf dem chinesischen Markt unterwegs sein wollen, dann lassen wir das am besten die Chinesen machen, die kennen ihren Markt besser, die sind genauso schnell, ja, wir sind ja so langsam und dann müssen wir das praktisch dorthin auslagern. Und ich halte das für eine Story, eine Geschichte, die zur selbsterfüllenden Prophezeiung wird. Und wie man vielleicht nochmal anders drüber nachdenken könnte, das erfährst du in dieser Folge. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Ja, ich möchte natürlich bewusst provozieren und mir ist auch klar, dass es Zwänge gibt, dass es auch Fakten gibt, die zeigen, wie viel schneller in China offensichtlich in irgendeiner Form gearbeitet wird. Ich kenne immer dieses Praxisbeispiel von Menschen, die da sehr häufig unterwegs sind, die dann sagen, ja, und dann war ich 2 Monate in Deutschland und ich kam wieder zurück und auf einmal war wieder alles ganz anders. Da wurde so viel Bautätigkeit, also es werden so die üblichen Beispiele gebracht. Ja, und an vielen Stellen ist bewundernswert der Ausbau der Elektromobilität in China beispielsweise, mit wie viel Geschwindigkeit hier auch was geschaffen wird. Das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen und mir geht es auch nicht drum, das möchte ich von vornherein sagen, hier ein China-Bashing zu machen. Im Gegenteil, ich würde eigentlich eher mal überlegen, was wir Europäer, was wir Deutsche ein Stück lernen könnten, welche unserer Tugenden, wenn es sowas gibt, ja, und ich möchte auch nicht immer Rückgriff auf das Alte machen, vielleicht auch die neuen Tugenden, die wir hier leben, uns unterstützen und uns helfen könnten. Uns Deutschen wird ja nachgesagt, dass wir auch sehr kompliziert wären und dort wäre alles so einfach. Wir hätten hier viel zu viele Vorschriften und noch die EU obendrauf und das mag sein. Und wenn ich manchmal in der Unternehmerrolle mit anderen Unternehmern spreche, dann gibt es solchen Austausch von überbordenden Komplexität und Vorschriften und so weiter. Da kann ich mich einreihen in diejenigen, die solche Gespräche führen. Ich weiß nur nicht, wie nützlich das ist, sich über das, was um uns herum gerade gilt, aufzuregen, vielleicht wäre es ja an der Stelle, mal etwas zu ändern. Und wo ich schon auch die Unternehmen, die ich begleiten darf, gerade im produzierenden Gewerbe so langsam hinkommen sehe, ja, und es ist vielleicht sogar ein alter Hut, von einer Produktlogik weg zu einer Plattformlogik, ja, also statt sich zu fragen, was ist jetzt das Next Best Thing, was ist das nächste Produkt, was sind die nächsten Features? Würde es ja um größer Denken gehen, wie schaffen wir ein offenes, gleichzeitig adaptives Ökosystem, das schneller lernt als jeder Mitbewerber? Und der Gedanke begeistert mich. Wer muss eigentlich Teil dieses adaptiven Ökosystems sein, um dieses schnelle Lernen zu ermöglichen? Ich selber mache mit meinem eigenen Unternehmen Go Beyond gerade eine steile Lernkurve in vielen Dingen. Es ist so, dass in meinem alten Unternehmen, da waren doch sehr viele Dinge schon eingefahren. Und vor allem herrschte da ein Geist von haben wir noch nie so gemacht, müssen wir irgendwie anders weitermachen, und Entwicklung war am Ende sehr, sehr mühsam. Und ich erlebe GoBeyond da als wesentlich agiler, sehr viel mehr Interesse an Entwicklung auch. Und vielleicht liegt es daran, dass die Menschen bei GoBeyond nicht so stark gebunden sind und dass die Commitments andere sind. Ja? Die Commitments sind nämlich Commitment für Neugier, das Commitment für Zusammenarbeit. Nun, natürlich soll jeder auch am Unternehmen partizipieren. Vorher war das immer das Wichtigste, wir müssen daran partizipieren. Dann können wir darüber reden, was wir tun. Heute reden wir darüber, was wir tun. Und wir werden dann immer gute Lösungen für Partizipation finden. Und das ist ein grundlegender Unterschied. Ich bin selbst dabei, ein Ökosystem aufzubauen. Und ich glaube, man muss sich da, jedenfalls ich löse mich von dem Gedanken, es sei mein Ökosystem, als würde mir das gehören oder meiner Firma. Ich bin Marktteilnehmer und deswegen bin ich auch Teilnehmer in einem Ökosystem, an dem sich andere beteiligen. Darüber werdet ihr in den nächsten Wochen immer mehr auch im Internet zu lesen kriegen, wer ist eigentlich Teil des GoBeyond-Ökosystems und wie ergänzen wir uns da gut gegenseitig. Denn das erweitert tatsächlich zum Teil massiv die Leistungsfähigkeit meines Unternehmens. Wir können einfach mehr tun. Ja, es ist eine systemische Idee, Ökosystem zu schaffen. Ich würde das mal noch ein bisschen anders bezeichnen bei Ökosystem. Gut, da geht es auch um Nachhaltigkeit. Ich nenne es einfach mal produktives Ökosystem. Wie kann ein Ökosystem produktiv sein? Da geht es um regionale Vernetzung einerseits und da geht es auch um branchenbezogene Vernetzung. Ja? Also wo sind die verwandten Unternehmen, wo sind die verwandten Dienstleistungen, die meine eigene ergänzen? Und es würde tatsächlich die gemeinsam bearbeitete Wertschöpfungskette deutlich erweitern. Genauso kann ich mir überlegen, wie kann ich meine Kunden mehr beteiligen? Wie kann ich Hochschulen mehr beteiligen? Hochschulen, damit haben wir früher schon sehr gute Erfahrungen gemacht und das wird jetzt wieder eine Renaissance erleben. Da kommen ganz viele neue Gedanken, manchmal auch naive Gedanken. Das spielt aber keine Rolle. Ich glaube, es geht eher darum, in gemeinsamen Austausch zu kommen. Und ich nenne das auch, wie kann man denn einander unterstützen, so zuliefern in einer agilen Innovationszelle, so würde ich das mal nennen. Wie kommt dann Innovation zustande? Und ich glaube, wir brauchen auch ein Stück Offenheit gegenüber, nennen wir es mal Co-Opetition, also Zusammenarbeit mit sogenannten Wettbewerbern oder Marktbegleitern sind mir eigentlich lieber. Ich bin mit meinem Unternehmen ja spezialisiert auf Transformationsprozesse und da draußen gibt es auch noch mehr, Transformation, Change Management, you name it. Ja. Und wir haben ganz spezifische Produkte, die wir da auch einsetzen können und auch Dienstleistungen, um Organisationen zu befähigen, ihre Transformation zu erleben und auch zu gehen und zu machen, wo wir eher so Enabling-Teil haben, ja, also diese Transformationsprozesse auch moderieren und begleiten, damit sie von innen heraus stattfinden. Das ist ja so die Spezialität. Und es gibt eine ganze Reihe von Fachberatungen oder Fachdisziplinen, die da genauso notwendig sind. Und um so eine Kopplung, um so eine Ergänzung geht es mir in meinem eigenen Unternehmen. Ja, diese Offenheit gegenüber Co-Opetition, wie man das so schön sagt. Ja, wie kann ich mit meinen Marktbegleitern mehr in eine Kooperation gehen. Dann kommt nochmal ein wichtiges Thema, das ich ja auch mehrfach jetzt auch schon benannt habe in den anderen Podcasts. Ich würde nämlich grundlegend mal ein Thema in den Mittelpunkt rücken. Es geht aus meiner Sicht zum Beispiel darum, nicht mehr nur zu planen in einer klassischen Art und Weise. Natürlich ist irgendwie dieser klassische deutsche Reflex ist Kontrolle durch Planung. Wenn ich es nur besser plane, ich habe einen besseren Plan, dann wird es auch stattfinden. Und jeder Plan, der irgendwo mal aufgestellt wurde, der ist in dem Moment Makulatur, wo die Umsetzung beginnt. Also da braucht es schon eine Menge Flexibilität, den Plan möglicherweise beim Gehen anzupassen an das, was man erlebt. Das heißt nicht, dass man nicht planen sollte, aber in einer hochdynamischen Welt führt erstmal gründliche Planung und dann Verzweiflung, weil der Plan nicht einzuhalten ist, zu einer enormen Langsamkeit. Wie wäre es eigentlich, Achtung Inspiration, mit einer neuen Systematik? statt einer überausführlichen Planung. Ja, es gab dann auch viele agile Ansätze mittlerweile, die das Problem versuchen, ein wenig zu beheben. Das hat dann, Agilität hat aus meiner Sicht in vielen Organisationen so lange eine Daseinsberechtigung, bis die Vorstandstür aufgeht und auf einmal wird es dann schwierig, ja, weil die Pläne geben ja Sicherheit. Ich nenne es aber deswegen gerade mal nicht agil, weil es auch ein bisschen anders funktioniert. Ich nenne das, wie wäre es mit resonanzfähigen Organisationen. Genauso wie du als Mensch fähig sein solltest, Resonanz zu zeigen auf das, was dir im Leben begegnet. Also dann auch auf andere oder auch Misstöne zu reagieren, dein Umfeld so gestalten, wie du es brauchst, so zu gestalten, wie du es brauchst. Gibt es das genauso für Organisationen? Was sind Merkmale von resonanzfähigen Organisationen? Kurze Feedback-Loops, sich immer wieder anzupassen. Ja, da könnte man sagen, das gibt es im Agilen auch schon. Ja, die Sprints, klar. Gleichzeitig aber eine sehr hohe Interaktionsdichte. Ich erlebe in Organisationen häufig, und du brauchst diesen Begriff in High-Performance-Teams, denn da ist nicht jeder nur still und ackert so schnell er kann vor sich hin. Das ist nicht High-Performance-Team. High-Performance-Team ist, wenn Menschen sich die Zeit nehmen, wesentliche Interaktionen durchzuführen, um sich auf dem Laufenden zu halten, um sich abzudaten, um miteinander in ein gemeinsames Tun zu kommen. Und zu dieser Interaktion innerhalb des Systems braucht es dann auch noch multiple Antennen nach außen, nicht nur eine. Also die Empfang, der Empfang von Informationen durch viele Ohren und das immer wieder Vergemeinschaften von Verständnis ist aus meiner Sicht ein wesentlicher Teil von einer resonanzfähigen Organisation. Das hört sich abstrakt an, ich mache es mal konkret. Beispielhafte Hebel, die ich euch dazu mal anführe. Wie wäre es eigentlich mit Live-Prototyping mit Endkunden und nicht nur internes Testing zu machen? Ja? Haben wir eigentlich die Grenzwerte eingehalten, die wir uns vorgenommen haben? Es geht immer darum, mit dem Kunden zu testen. Alte Weisheit. Wie wäre es mit Cross-Industry Labs? Durfte jetzt neulich das erste moderieren. Mit wöchentlichen Feedback-Impulsen über unterschiedliche Branchen hinweg. Wie wäre es eigentlich, kundennahes Denken mal als KPI zu etablieren? Zum Beispiel gemessen durch die Response-Time auf neue Anforderungen. Wie lange brauchen wir, bis wir solche Anforderungen umsetzen? Klar muss man noch prüfen, wie viele Kunden haben die Anforderungen, was wird, ne? Also wie Kosten-Nutzen-Rechnungen und all sowas. Aber es wäre einfach mal spannend, wie schnell waren wir eigentlich, dieses kundennahe Denken einerseits einzusetzen, andererseits umzusetzen. Also das waren mal die ersten drei Ideen und da gibt es sicherlich noch viel mehr. Wenn wir mal gemeinsam drüber nachdenken, hinterlass gerne auch mal deine Ideen unten in den Kommentaren. Ich wäre gespannt, was dir zu diesem Thema einfällt. Insbesondere bei so innovativen Themen geht es in meinen Welten immer wieder um die Bedeutung von Forschungs- und Entwicklungseinheiten. Das ist gebündelt in einer Abteilung, die heißt dann so und die muss es machen und alle anderen sind nur die Umsetzer. Und ich glaube, das greift zu kurz. Ich möchte mal auch da alternative Denkweisen anbieten. Ich möchte gar nicht die zentralen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen abschaffen. Die sind super wichtig für Standardisierung. Die sind sehr wichtig dafür, dass kluge Lösungen weltweit beispielsweise zur Verfügung gestellt werden und damit nicht jedes Mal der Blumentopf neu erfunden werden muss. Dann hast du lauter Varianten und das kostet sehr, sehr viel Geld. Also die Zentraleinheiten, die haben ihre Relevanz. Ich erlebe es aber als hilfreich, wenn diese Zentraleinheiten nicht nur für sich genommen ihr Süppchen kochen und nicht gut angebunden sind, im Gegenteil. Also welche Maßnahmen könnte ich mir vorstellen? Ich habe einen Gedanken, den ich vorwegstellen will. Jede Kundeninteraktion ist eigentlich Forschung. Also könnte man sich fragen, wo kommt eigentlich der Forschungsimpuls her? Ja, aus dem Vertrieb, ganz genau. Erleben sich die Vertriebler als Beauftragte für Forschung und Entwicklung? Nein, ganz und gar nicht. Meistens ist dann so, dass sie sogar auf die Einheiten, ne, Forschung und Entwicklung schimpfen. Die entwickeln nicht, was wir brauchen. Aber der Transport der Kundenanforderung bleibt aus. Also was ist das Selbstverständnis? Mögliche konkrete Maßnahmen, nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen, aber mal konkrete Ideen, was du machen kannst. In deiner Organisation, du kannst zum Beispiel, es ist auch egal, wie die heißen, mir geht es nicht um den Titel, aber nennen sie mal Innovation Champions. Und das ist ein Teilzeitjob, das ist ein Auftrag, das ist etwas, was manche begeisterte Menschen nebenher machen. Und dann kannst du Innovation Champions in jeder Abteilung, also so analog zum Sicherheitsbeauftragten, ja, einführen. Und dort geht es wirklich darum, strukturiert Kundenanforderungen, alles, was mit Kundenanforderungen zu tun hat, aufzulesen, aufzusammeln und weiterzutragen. Zum Beispiel in die zentralen F&E-Einheiten. Was muss da transportiert werden? Ja, dann komme ich so, das klingt jetzt dann schon doch wieder agil, ja, also auch gerne so, mit ein bisschen mehr Struktur und nicht nur mit hoppladihopp oder ad hoc. Ich glaube, es braucht sowas wie strukturierte Innovationssprints mit Belohnung, ja, gerne dann auch so, für schnelle Hypothesentests statt riesengroße Projektziele, die vorab definiert werden und dann lange Zeit dauern, meistens sich nicht so halten lassen. Also wirklich Innovationssprints, Belohnung für schnelle Hypothesentests, ja, die dann umgesetzt werden und in kleinere Feature-Verbesserungen enden und nicht in den großen Würfen. Ja, und ich bin mittlerweile selber ein Power-User von künstlicher Intelligenz und da wird es noch mehr geben, auch von unserer Seite von Go Beyond. Mehr sage ich noch nicht, aber vielleicht auch in einem der Podcasts verrate ich da schon mal ein bisschen was. Vor allem, wenn die Patente dazu endlich abgeschlossen sind. Ja. Es geht aus meiner Sicht tatsächlich um auch KI-gestützte Markt- und Technologieradarsysteme. Also häufig ist ja so ein Technologieradar, das ist dann von Menschen gemacht in Handarbeit und das ist dann sehr, sehr statisch, endet in ganz ausführlichen Foliensätzen meistens. Ja. Es geht aber darum, KI-gestützt Markt- und Technologieradar aufzusetzen und das muss jetzt auch nicht das komplexeste System sein. Ich habe schon ein paar richtig gute Dinge gesehen, die wirklich sehr pragmatisch aufgesetzt wurden, einfach um Wissen breiter nutzbar zu machen in der Organisation. Also auch hier mal wieder drei konkrete Maßnahmen, was du mit deiner Forschungs- und Entwicklungsabteilung machen könntest, um ein Stück schneller zu werden. Ja, jetzt kommen wir vielleicht zu einem Kern dieses heutigen Podcasts. Einfach auch mal anders denken und nicht immer nur nachplappern, was andere dazu sagen. Ja, die Chinesen sind schneller. Und die Frage wäre, wie kann ich denn diese Story durchbrechen? Wie kann ich denn was anderes erzählen an etwas, das auch glaubwürdig ist und mit dem ich Menschen mitnehmen kann auf eine andere Reise? Ja? Und ich will es mal mit der Überschrift versehen, von Reaktion auf China. Also wir sind manchmal so fokussiert, darauf gut zu reagieren. Ah, wieder was mitgekriegt, müssen wir darauf reagieren. Und vergessen, unser deutsches / europäisches Mindset zu entwickeln. Das mag damit zu tun haben, dass wir einfach möglicherweise nicht gut genug vernetzt sind in Europa und dass viel Vereinzelung stattgefunden hat in der Vergangenheit. Aber ja, da wäre ja ein Antidot tatsächlich mehr Vernetzung und mehr gemeinsame Entwicklung. Ja. Also, was könnte der Beginn einer anderen Story sein? Und für mich ist die Vielfalt, die in Europa herrscht, manchmal ein Hinderungsgrund, aber eine ganz große Chance. Die Diversität, die wir haben, die könnte am Ende nicht sozusagen das Todesurteil für Europa sein, sondern das könnte die Stärke sein, wenn es uns gelingt, diese Unterschiedlichkeit richtig zu nutzen. Und ich habe mal so einen Satz formuliert, was könnte denn so eine europäische Identität sein? Wir sind die kulturellen Übersetzer zwischen Robustheit, Sinnhaftigkeit und Geschwindigkeit. Wir bringen das in alle unsere Subkulturen so rein. Ja, also das verlangt natürlich einen wertebasierten USP. Also sowas wie Nachhaltigkeit, Sinnökonomie, ethische Technologie. Das sieht man ja heute schon zum Teil eben in Europa. Ich meine das aber nicht, um sozusagen andere Marktteilnehmer auszugrenzen, sondern die zum Beispiel technischen Produkte anschlussfähig zu machen an die unterschiedlichen Märkte. Darin könnten wir sehr gut sein. Und ich finde, eine eigene Erzählung von Fortschritt, die nicht nur technologisch ist, sondern auch menschlich, sozial, also auf Englisch Progress with Purpose, ja, das steht uns gut zu Gesicht. Ich habe mal so ein bisschen was schon genannt, was da in meinem Kopf ist, aber das ist keine Vorlage oder Vorgabe. Ich möchte euch da draußen mal inspirieren, selber drüber nachzudenken und vielleicht auch noch weitere Purpose-Statements zu entwickeln und hier gerne zum Beispiel auch mal in die Kommentare reinzuschreiben. Ich glaube, wir in Europa, wir sollten uns positionieren, jetzt kommt das eine Wort, das mir am besten gefällt, als Integrationsarchitekten. Wer kann besser als Deutschland, Frankreich, Schweiz, Österreich, Spanien? Wer kann das besser? Und jetzt gucke ich gerade mal nochmal auf uns in Deutschland. Technik, Ethik, Qualität und gesellschaftliche Verantwortung verbinden. Ja, die anderen, die nur einseitig einen Weg gehen, möglichst billig mit einer bestimmten Qualität Produkte in den Markt zu hauen, die dann einfach auch noch gekauft werden, weil sie halt billig sind. Ja, das ist das eine. Aber Integrationsarchitekt ist, wer Technik, Ethik, Qualität, gesellschaftliche Verantwortung verbindet. Und ich glaube, diese Geschichten sollten wir erzählen von den vielen Unternehmern da draußen, denen das heute schon gelingt. Und ich glaube, das macht unsere Produkte auch attraktiv in den unterschiedlichen Märkten. Zu guter Letzt habe ich noch eine Idee, die ich hier mit euch erstmal so anreißen will, teilen möchte. Noch nicht die komplette fertige Beschreibung, sondern das ist eine Skizze, ein Draft. Ich habe die klare Idee, dass wir hier in Deutschland und in Europa sehr viel mehr regenerativ innovative Organisationen machen. Es gibt ja ganz viele Schlagworte, flexible, fluide. Ich nenne jetzt mal was anderes, regenerativ innovativ. Und aus meiner Sicht wäre das ein neues Label, das sich nicht an Geschwindigkeit per se orientiert. Ja, innovativ gerne, regenerativ auch, sondern an Zukunftsfähigkeit statt kurzfristiger Wettbewerb, an einer tiefen Innovation statt einer Schnellkopie, an einer systemischen Wertschöpfung statt einfach nur Produktfetisch. Das wären so für mich die drei wesentlichen Beschreibungen, was ist eine regenerativ innovative Organisation. Und um das umzusetzen, brauchst du Kernprinzipien, an denen du dich orientierst. Prinzip Nummer eins wäre always Ökosystem first. Wir bauen Netzwerke, nicht nur Produkte. Klar bauen wir Produkte und Dienstleistungen und Lösungen, die dann auch verkauft werden, aber immer auf der Basis eines bestimmten Netzwerks. Und ich glaube, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen, ist für uns sehr, sehr wichtig. Kernprinzip 2 lautet für mich Empathie und Exzellenz. Es scheint immer so zu sein, da gibt es die einen, die wollen menschenorientiert, tolle Organisationen mit dem richtigen Mindset, mit dem richtigen Menschenbild. Und ich glaube, wenn wir Integrationsarchitekten sind oder sein wollen, dann gelingt uns, Empathie und Exzellenz zusammenzudenken. Also zum Beispiel klare Kundennähe und Ingenieurskunst, wenn Empathie was mit Kunden zu tun hat. Mitarbeiterfokus mit Entwicklungsfokus. Wer muss was lernen, damit wir in Zukunft hier bestehen können? Also, ich nenne das Empathie und Exzellenz als ein Kernprinzip. Drittes Kernprinzip, auch nochmal ganz plakativ, Fehlerlust statt Fehlerangst. Mit Mut zu einer ganz radikalen Lerngeschwindigkeit. Es kommt nur auf eins an. Wie schnell kann ich lernen aus meinen Fehlern, die ich mache? Wo habe ich eine Möglichkeit, einen Fehler zu machen oder halt auch keinen? Keiner macht sie absichtlich, ja, das ist, glaube ich, auch wichtig. Aber wo sind die Experimente, die ich mache, um das nächste zu machen und damit immer besser zu werden? Was habe ich aus dem letzten gelernt? Mut zur radikalen Lerngeschwindigkeit durch Fehlerlust statt Fehlerangst. Und Nummer 4 ist auch immer noch eine klare Zweckorientierung. Jetzt kommt die Bodenhaftung. Ich erlebe viele Innovationen da draußen. Ich habe ja meine Diplomarbeit vor vielen Jahren zum Thema Innovation in Teams geschrieben. Viele Startups, die da draußen sind, ja, und da braucht es einen Businessplan und es muss Menschen geben, die sind überzeugt. Und manchmal fehlt mir da einfach der Zweck, wozu das Ganze. Jede Innovation aus meiner Sicht braucht eine sinnvolle Zielrichtung und ohne die würde ich die ehrlicherweise gar nicht angehen. Da kannst du viele Ideen haben, aber ich habe gelernt, im Innovationsmanagement ist es genauso wichtig, die derzeit keinen Sinn ergeben, nicht eine sinnvolle Zielorientierung haben, sie auch auszusieben, sie nicht generell für immer wegzusperren. Es kommt immer wieder darauf an, diese Gedanken auch zu erneuern und möglicherweise dann zu gegebener Zeit mit einer sinnvollen Zielrichtung weiterzugehen. Also, vier Kernprinzipien: Ecosystem first, Empathie und Exzellenz darf sich nicht ausschließen, Fehlerlust statt Fehlerangst und eine klare Zweckorientierung als Prinzipien für die regenerativ-innovative Organisation, die sich immer wieder aus sich selbst heraus auch regeneriert. Es gehört übrigens auch dazu, deswegen regenerativ in Zyklen zu denken. Nicht immer ständig mit rasender Geschwindigkeit, sondern auch Zeiten zu lassen für Konsolidierung, zum Beispiel auf Prozessebene. Heute erlebe ich das so in Organisationen, es wird alles gleichzeitig gemacht, es wird Innovation betrieben, es gibt den Wunsch zu konsolidieren, weil die Dinge viel zu kompliziert geworden sind. Dann mangelt es meistens an der Prozesstreue und diese ganzen Entwicklungen, die überholen sich selber und die Organisation stolpert so vor sich hin. Ich bin ein klarer Freund von Alignment und auch Entscheidungen, die dahin gehen, dass tatsächlich auch mal eine Entwicklung, die stattgefunden hat, auch konsolidiert werden darf, um dann den nächsten Entwicklungszyklus ganz bewusst auszulösen und nicht vor lauter Angst, was zu verpassen, in rasender Geschwindigkeit weiter zu agieren. Halte ich für ein ganz wichtiges Thema. Ich wäre sehr gespannt auf deine Resonanz zu dem, was ich hier sage. Ja, mag sein, dass sich das provoziert, lass mich es wissen. Wenn es dir zu altklug ist, lass mich es auch wissen, aber dann kannst du erwarten, dass ich mit dir dazu in Dialog gehe. Lass uns dann drüber in einen wirklich hilfreichen Austausch gehen, um das Thema voranzubringen. Ich will hier nicht recht haben, ich will anstoßen. Ich möchte, dass Menschen in Organisationen, ihre Denke weiterentwickeln, um tatsächlich erfolgreicher zu sein. Und mir geht es darum, dass sich alle Beteiligten, so gut sie können, vom Getriebenen zum Gestalter entwickeln. Und eines meiner persönlichen Anliegen ist die Frage, wie wir in Deutschland eine neue Innovationskultur begründen. Und wie das geht, habe ich gerade jetzt mal in diesem Podcast mal aus meiner Perspektive skizziert. Und weil ich nicht alleine auf der Welt bin, bin ich immer sehr interessiert an anderen Meinungen, auch an anderslautenden Meinungen. Lasst uns das zusammenlegen und daraus die nächste Iteration machen. Bin sehr gespannt auf deine Resonanz. In diesem Sinne, transformative Grüße aus dem ersten Teil der Future Series hier. Hier war Markus.